Liebe Gemeinde, vor einigen Monaten, da sorgte das Ergebnis einer Umfrage für Aufregung. Und zwar brachte sie Folgendes zum Vorschein, diese Umfrage. 63% der Deutschen stimmen folgender Aussage zu. Nämlich, man kann seine Meinung in Deutschland nicht frei äußern. Man muss aufpassen, was man sagt. Also 63%, zwei Drittel unserer Mitbürger, sagen, wir haben hier in Deutschland eine eingeschränkte Meinungsfreiheit. Die Medien waren schockiert. Wie kann das sein? Wir sind doch eine liberale Gesellschaft. Wie kommt es dazu? Ich habe so drüber nachgedacht und ich würde behaupten, bei uns hier in der Gemeinde, da läge der Prozentsatz wahrscheinlich sogar noch höher. Ich könnte mir vorstellen, dass 80% von uns sagen, ja, da ist schon was Wahres dran. Ja, man kommt natürlich nicht ins Gefängnis, wenn man irgendwas Falsches sagt. Aber wenn ich mir mal so überlege, wenn ich meinen Glauben öffentlich bekenne, jetzt nicht hier im Kreise, sondern vor meinen Arbeitskollegen, einfach sage, was ich glaube, oder im erweiterten Familienkreis, dann werde ich schief angeguckt. Ja, ich nehme das zwar manchmal auf mich, aber ich muss wissen, auf was ich mich dann einlasse. Also das stimmt schon. Man muss aufpassen, was man sagt. Das ist eine Erfahrung, die viele von uns machen oder die viele von uns so empfinden, nämlich, dass in unserer Gesellschaft die christlichen Werte zerbröseln. Da war mal ein festes Fundament, aber es wird immer weniger. Und deswegen geraten wir häufig oder immer mehr in Konflikte. Auf der einen Seite steht ein biblisches Gebot, dem wollen wir folgen, da wissen wir, das ist richtig. Und auf der anderen Seite, dem gegenüber, steht die gesellschaftliche Norm, die uns sagt, das glaubst du doch nicht wirklich oder Liebe kann doch keine Sünde sein und ähnliche Sprüche. Wie verhalte ich mich da als Christ? Titel der heutigen Predigt lautet, Christ, wie hältst du es mit deinem Staate? Oder Christ, wie hältst du es mit deiner Gesellschaft? Dazu wollen wir die Bibel heute befragen. Und die Bibel antwortet uns mit zwei wichtigen Prinzipien. Sie gibt uns zwei Prinzipien, die wir in dieser Frage beachten sollen. Wir können uns diese Prinzipien vorstellen wie zwei Steigbügel am Sattel eines Pferdes. Stellt euch so ein schönes Pferd vor und darauf liegt ein Sattel, der hat zwei Steigbügel. Wenn der Reiter jetzt fest im Sattel sitzt, dann ist er mit beiden Füßen in den Steigbügeln. Wenn er keinen Fuß im Steigbügel hat, ja, dann sitzt er wackelig, droht runterzufallen. Das Gleiche auch, wenn er nur ein Steigbügel in einem Steigbügel drin ist, dann droht er eben von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen fest im Sattel sitzen bezüglich dieser Frage. Und deswegen sind beide Steigbügel, beide Prinzipien wichtig, dass wir da verankert sind. Fangen wir an mit dem ersten Steigbügel, mit dem ersten wichtigen Prinzip. Wie halte ich es mit dem Staate? Wie gehe ich mit einer nichtchristlichen Gesellschaft um? Das erste wichtige Prinzip ist die Clausula Petri, also zu Deutsch der Grundsatz des Petrus, so haben das die Theologen genannt, Clausula Petri. Kommt aus Apostelgeschichte 4, da stehen Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, das ist das jüdische Parlament, kann man so ganz grob sagen. Also die beiden Apostel stehen vor ihrer Regierung. Und wie sie sich da verhalten und was sie da sagen, das wollen wir uns anschauen. Steht in Apostelgeschichte 4, ab Vers 18 lese ich. Apostelgeschichte 4, ab Vers 80 und der Text erscheint über mir an der Leinwand. Sie, damit sind die Ratsmitglieder gemeint, also die Parlamentarier, wenn man so will. Sie riefen also die beiden, Petrus und Johannes, die beiden wieder herein und verboten ihnen streng, die Botschaft von Jesus noch weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten, unter Berufung auf seinen Namen vor dem Volk als Lehrer aufzutreten. Also der Staat verhängt ein Evangelisationsverbot. Weiter Vers 19, aber Petrus und Johannes erwiderten ihn, Entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm, als Gott. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Also Petrus sagt hier zum Hohen Rat, Gott hat uns gesagt, wir sollen Jesus bekannt machen, wir sollen über ihn erzählen und ihr müsst ja mal selber jetzt überlegen, was denkt ihr, wenn Gott etwas sagt und Menschen sagen etwas anderes, wem soll ich da wohl folgen? Daraus leitet sich die Clausula Petri ab, der Grundsatz von Petrus, welcher besagt, Gott muss man mehr gehorchen als dem Menschen. Erstes wichtiges Prinzip. Als Christ bin ich Gott verpflichtet und nicht dem Zeitgeist. Das ist aus gläubiger Sicht völlig logisch, dass es so ist, aber natürlich ehrlich gesagt schwierig im Alltag. Ja, denn der Zeitgeist ist allgegenwärtig. Er springt uns überall entgegen. Wenn wir den Fernseher anmachen, werden wir so unterschwellig manipuliert, eben gerade nicht das zu tun und das zu wollen, was Gott will. Oder wir erleben den Zeitgeist in den Blicken unserer Freunde und Arbeitskollegen, die sagen, was, das glaubst du doch nicht ernsthaft, oder? Also dieser Zeitgeist ist allgegenwärtig, während hingegen Gottes Wille, der in der Bibel steht, ja, die Bibel ist ja auch oft zu, ja, und was denn da steht, das vergisst man auch wieder oder man verdrängt es oder es ist einem nicht so präsent. Also es ist schwierig, ändert aber nichts an unserem Auftrag, ja, Gott mehr zu gehorchen als dem Menschen. Wir sind als Christen Gott verpflichtet und nicht dem Zeitgeist. Oh, könnte jetzt ein Kritiker sagen. Bedeutet das, Herr Pastor, dass Ihre Glaubensgemeinschaft, Ihre Gemeinde die Bibel höher achtet als das Grundgesetz? Das wäre nämlich gefährlich, wenn man sich das mal durchdenkt. Ja, da kommt ja jede religiöse Gemeinschaft jetzt an mit ihrem Büchlein und sagt, das ist wichtiger als das Grundgesetz. Ja, dann kommen die Mormonen und sagen, ja, das Buch Mormon ist wichtiger als das Grundgesetz. Und spätestens, wenn die Moslems ankommen und sagen, der Koran ist wichtiger als das Grundgesetz, sind wir uns ja wohl alle einig, dass das so nicht geht. Das ist ein Einwand. Meine erste Antwort darauf wäre, das Grundgesetz ist aus der Bibel entstanden. Ja, wenn wir das Grundgesetz mal aufschlagen, erste Seite, Präambel, erster Satz, was steht da? In Verantwortung vor Gott und dem Menschen gibt sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz. Sehr interessanter Satz. Da steht nicht, in Verantwortung vor Menschen und Gott gibt sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz, sondern in Verantwortung vor Gott und dem Menschen. Erkennt ihr wieder? Das ist die Clausula Petri. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also als Christ wäre ich sehr froh, wenn wir uns als Volk wirklich ans Grundgesetz halten würden und das nicht immer auf neue Weise uminterpretieren, sondern mal so leben, wie das die Väter des Grundgesetzes auch gedacht haben. Erste Antwort, trotzdem ist die Frage nicht ganz unberechtigt. Wie steht oder steht die Bibel höher als staatliche Gesetze, wenn es da zu Konflikten kommt? Was machen wir da? Und an dieser Stelle möchte ich euch Tom vorstellen. Tom wohnt im Bundesstaat Texas und er mag seine Regierung überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und das gleich aus mehreren Gründen. Die oder seine Regierung unterhält Krankenhäuser, in denen Abtreibung vorgenommen wird. Und das ist aus Toms Sicht Beihilfe zum Mord. Deswegen findet er die überhaupt nicht gut, die Regierung. Zudem glaubt Tom, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat. Aber staatliche Schulen lehren bekanntlicherweise die Evolutionstheorie. Gefällt ihm auch nicht. Und es gibt noch viele weitere Dinge, die Tom an seiner Regierung abscheulich findet. Daraus zieht Tom nun radikale Schlüsse. In seiner Jugend hat er sich sogar mal dazu hinreißen lassen. Er hat sich mit einem Freund getroffen und die sind nachts in eine Abtreibungsklinik eingestiegen und da hat er die Einrichtung zertrümmert, eben um diesen Mord zu verhindern, wie er das sagen würde. Es gab Zeiten, da hat Tom keine Steuern gezahlt, ja, weil mit diesem Geld ja all dieser Mist finanziert wird aus seiner Sicht, musste dafür auch kurzfristig ins Gefängnis. Als er dann Kinder bekommen hat, hat er das so ein bisschen sein gelassen, zahlt sie jetzt widerwillig, schickt seine Kinder aber nicht auf eine staatliche Schule, sondern lässt sie zu Hause unterrichten. Das darf Tom zwar, weil in Texas ist Homeschooling erlaubt, Aber es führt natürlich dazu, dass seine Kinder ziemlich isoliert sind. Wenn wir jetzt Tom fragen würden, Tom, warum machst du das? Dann würde er antworten, ja, weil ich Gott mehr gehorche als dem Menschen. In den deutschen Medien wird Tom zerrissen. Er wird dargestellt als absoluter Idiot. Fanatischer Christ, Baptist und dann auch Amerikaner, kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Blödmann, sagen die deutschen Medien. Ich muss sagen, ich sehe das differenzierter. Ich kann Tom zunächst einmal verstehen, was ihn da bewegt, seine Gewissensbisse, die er hat. Ich urteile das nicht ab und ich finde das auch grundsätzlich richtig, dass man diese Gewissensbisse nicht einfach beiseite schiebt, sondern versucht, irgendwas dagegen zu machen. Und trotzdem bleibt bei der Sache für mich ein sehr ungutes Gefühl. Es ist höchste Zeit, dass wir uns das zweite biblische Prinzip anschauen, unseren zweiten Steigbügel, damit wir richtig im Sattel sitzen. Dieses zweite wichtige Prinzip, der zweite wichtige Steigbügel, den finden wir in Römer 13, die Verse 1 und 2. Römerbrief. Text erscheint über mir an der Leinwand. Und ich suche mal den Römerbrief. Hier haben wir ihn. Kapitel 13, die Verse 1 bis 2. Schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Rom, und das gilt heute genauso für uns. Da sagt er, alle, ohne Ausnahme, müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und wer das tut, der zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Das sind heftige, kräftige Worte, die uns der Apostel da ins Stammbuch schreibt. Er sagt, ihr müsst euch der Regierung unterordnen, und zwar alle, ohne Ausnahme. Spielt keine Rolle, wenn du der größte Prophet auf Erden bist, der Jesus bildlich, visuell vor sich sieht und ihn akustisch hörst, das entbindet dich nicht, den staatlichen Gesetzen zu folgen. Denn Gott hat deine Regierung eingesetzt. Ja, du kannst sagen, ich habe Merkel nie gewählt. Fakt ist, Gott hat sie erwählt. Ja, und zwar für den Zeitraum, wo sie Kanzlerin ist, Deutschland zu regieren. Und wenn wir uns diese Regierung widersetzen, das heißt, deren Gesetze nicht befolgen, dann wenden wir uns gegen Gott, so Paulus. Na gut, Paulus, das hast du ja vor 2000 Jahren geschrieben, aber du kennst ja unsere heutige Regierung nicht. Ne? Das ist eben nicht mehr der Adenauer, sondern, wie gesagt, die Merkel. Der Adenauer, das war noch eine andere Geschichte. Ja, der hat Politik gemacht in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Der hat die traditionelle Ehe geschützt, nicht untergraben. Der hat Abtreibung, ich glaube, es war damals noch verboten. Die christlichen Werte hat er hochgehalten. Das ist aber nicht mehr heute so. Heute ist es anders. Du kannst es nicht vergleichen. Wir haben jetzt Merkel. Nun lebte Paulus natürlich weder unter Adenauer noch unter Merkel, sondern Paulus lebte unter den Kaisern Claudius und Nero. Was war seine Regierung, von der er hier konkret spricht? Was waren das für Typen? Kurz gesagt, das waren wahnsinnige Diktatoren. Brutalst bis zum Gehtnichtmehr. Die haben Christen verfolgt, eingesperrt, Gerichtsverfahren gab es nicht. Dann haben sie die entweder getötet oder die haben sie im Kolosseum da irgendwelche Spielchen machen lassen, wo sie sich gegenseitig umbringen mussten. Und das Volk hat sich das angeguckt, wie so ein Fußballspiel. Nero war noch eine Klasse wahnsinniger als Claudius. Der hat Christen mit Wachs übergossen und dann angezündet als lebendige Kerzen. Also wir müssen bei seiner Regierung an Leute denken wie Assad in Syrien oder Kim Jong-un, Nordkorea. Diese Kategorie von Herrschern hatte Paulus. Und trotzdem sagt Paulus, haltet euch an die staatlichen Gesetze. Ja? Die Regierung, unsere Regierung ist gottlos, da gibt's nichts zu diskutieren, sagt Paulus. Aber selbst eine gottlose Regierung schafft eine gewisse Ordnung. Sie schafft Gesetze und Regeln, die Schwächere schützen. Diebstahl wird verfolgt. Ja, wenn jemand einen anderen umbringt, dann kommt da eine Polizei. Ja, die ist vielleicht in manchen Sachen korrupt und die macht auch viel Unrecht, aber sie garantiert eine gewisse Ordnung. Und das ist eine Gnade, dass Gott diese Ordnung einsetzt. Also selbst wenn die Regierung gottlos ist, heißt nicht, dass wir sie gut finden müssen, aber die staatliche Ordnung, die sie garantiert, die müssen wir achten. Und wenn wir das jetzt mal auf heute beziehen, auf unsere Regierung, da haben wir es nicht schlecht getroffen mit Merkel und Co. Manches macht uns Sorgen, manches macht uns auch wirklich schwere Gewissensbisse, das ist so, das geht mir auch so, aber für vieles können wir auch dankbar sein. Und das möchte uns Paulus auch vor Augen führen. Ja, ihr habt eine Polizei, die euch schützt. Ja, wenn jemand in euer Haus einbricht, dann ruft ihr da an und dann kommt die Polizei. Ihr habt ein Gesundheitswesen. Wenn wir krank sind, dann gehen wir zum Doktor. Ja, müssen vielleicht lange warten, aber wir kriegen es bezahlt. Wir haben eine funktionierende Infrastruktur. Alles nicht perfekt, aber es ist eine Ordnung. Es ist eine Gnade Gottes, dass diese Ordnung so vorhanden ist. Deswegen ordnet euch eurer Obrigkeit unter. Heißt aber natürlich nicht, dass wir gegenüber unserer Regierung nicht kritisch sein sollen. Ja, auch das kann, auch von dieser Seite kann man vom Pferd fallen, man kann seine Regierung vergöttern. Und wenn man von dieser Seite vom Pferd fällt, dann landet man nicht selten im Dreck. So geschehen bei Ludwig Müller. Ludwig Müller war Reichsbischof der evangelischen Kirche und schon 1931 trat Ludwig Müller in die NSDAP ein, also die Nazi-Partei. Damals war Hitler noch gar nicht an der Macht, wurde also nicht gezwungen oder so, aber er war schon fröhlich dabei und das zahlte sich dann auch gleich für ihn aus. 1934 ernannte man ihn zum Reichsbischof. Ludwig Müller war Führer der deutschen Christen, das ist eine Gruppierung innerhalb der evangelischen Kirche gewesen, die sagte, Nationalsozialismus und christlicher Glaube passen gut zusammen. Ja, da können wir eine richtig schöne, gute Synthese draus erstellen. Das machten sie auch, und zwar nach folgendem Prinzip. Sie nahmen die christlichen Begriffe und entkernten sie komplett, nahmen die Definition weg, dass nur noch der Begriff da war, sozusagen eine hohle Nussschale, und da gossen sie dann ihre Nazi-Soße rein. Und bei dieser ganzen Prozedur, da kam immer wieder das Argument, ja, wir sind ja der Obrigkeit untertan. Wir müssen ja dem Führer folgen, steht ja hier in Römer 13. Also diese Leute sind völlig von der einen Seite vom Pferd gefallen, sie haben Gott missachtet und ignoriert, also die Clausula Petri völlig ignoriert, missachtet und stattdessen die Obrigkeit vergöttert. Dass das in der Katastrophe geendet ist, das muss ich euch nicht erzählen. Es kommt also darauf an, beide Prinzipien gleichermaßen wertzuschätzen und gleichermaßen zu gebrauchen, zusammenzuführen beides. Und das bedeutet, wenn wir diese beiden Prinzipien zusammenführen, dann haben wir den Leitsatz, wir gehorchen Gott im Rahmen der staatlichen Gesetze. Wir gehorchen Gott im Rahmen der staatlichen Gesetze. Als Christen sind wir kritisch-konstruktive Staatsbürger. Wir sind konstruktiv. Das heißt, wir wollen, dass der Staat und die Gesellschaft funktioniert. Wir bekennen uns zur gesetzlichen Ordnung und wir tun auch unser Beitrag dazu, dass das Gemeinwesen klappt, dass es hier läuft. Das ist unser Ziel, da machen wir mit. Wir sind konstruktiv, aber wir bleiben kritisch. Wir wissen, dass jeder Mensch ein Sünder ist, auch unsere Regierungsleute. Das heißt, wo Menschen regieren, herrscht auch immer die Sünde. Jede Regierung erlässt sündige Gesetze, macht Dinge, die falsch sind, Und da müssen wir kritisch sein. Und wir überprüfen alles an dem Maßstab der Bibel. Alles wollen wir daran prüfen. Wir sind kritisch. Das heißt ja nichts anderes als prüfend. Christ, wie hältst du es mit dem Staate? Das war die Frage, die uns leitet, ist die Frage, die uns leitet in dieser Predigt. Und wir haben diese zwei Prinzipien: Gott gehorchen mehr als den Menschen und der Obrigkeit untertan sein. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie man das positiv umsetzt. Am 7. Februar 2017, da titelte die Online-Ausgabe des Spiegels folgende Schlagzeile: Empörung in Niedersachsen. Chefarzt verbietet seiner Klinik Abtreibung. Politiker zeigen sich empört. Was war geschehen? Was war passiert? Es ging um Thomas Börner. Thomas Börner wurde neuer Chefarzt an der Klinik in Danneberg. Und zwar wurde er zum Leiter der Gynäkologie, also Frauenheilkunde. Thomas Börner wuchs in einer Baptistengemeinde auf und ist nach wie vor bekennender Christ. Und er hat jetzt entschieden: Wir führen keine Abtreibung mehr in meiner Abteilung durch. Und als Grund dafür nannte er das biblische Gebot: Du sollst nicht töten. Also das kann ich nicht verantworten, dass unter meiner Leitung Abtreibungen durchgeführt werden. Du sollst nicht töten. Das geht nicht. Sein direkter Vorgesetzter, das war der Klinikchef Dr. Markus Fröhling, der unterstützte interessanterweise diese Entscheidung. Er sagte gegenüber der Presse: Es ist völlig normal, dass ein leitender Arzt auch solche Richtlinien für seine Abteilung vorgibt. Und Herr Börner hat gute Gründe auf den Tisch gelegt, warum er das macht. Er hat zum Beispiel geltend gemacht, dass ein Schwangerschaftsabbruch immer auch ein Risiko für die Mutter ist, das er nicht verantworten möchte. Und er hat gesagt, dass Aufgabe eines Arztes sei, Leben zu schützen, nicht Leben zu beenden. Und dabei berief sich Herr Börner auf eine Gesetzesregelung, welche sagt, und es steht im deutschen Gesetz so: Niemand kann zur Mitwirkung an einem Schwangerschaftsabbruch verpflichtet werden. Also, er hat gute Gründe gehabt und deswegen habe ich das auch genehmigt, sagt der Klinikchef Dr. Markus Fröhling. Aber nun kam es, wie gesagt, zum Aufschrei. Spiegel und Co. schalteten sich ein. Skandal, Skandal. Und das setzte den kommerziellen Träger des Krankenhauses unter Druck, der dann irgendwann die Reißleine zog und den Arzt vor die Wahl stellte. Entweder werden wieder Abtreibungen durchgeführt oder sie müssen gehen. Und Herr Börner bewies Rückgrat in dieser Situation und bot daraufhin seine Kündigung an. Herr Börner verhielt sich sowohl mutig als auch weise. Er sah sich dem Grundsatz verpflichtet: Ich muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und in seiner konkreten Situation hieß das für ihn: Ich darf nicht töten. Ich kann also nicht verantworten, dass unter meiner Leitung Abtreibung vorgenommen wird. Das war sehr mutig, dass er das so gesagt hat und auch durchgezogen hat. Trotzdem tat er zu keinem Zeitpunkt irgendetwas Ungesetzliches. Er hat nicht etwa medizinisches Gerät zerstört, wie es Tom gemacht hat aus Amerika, sondern er hielt sich immer an Recht und Gesetz. Das war sehr weise. Und dabei blieb er konsequent. Er sagte: Wenn mein Arbeitgeber von mir verlangt, gegen den Willen Gottes zu handeln, wenn das Bedingung ist, dann muss ich kündigen. Das ist ein Vorbild, wie man das zusammenbringen kann, diese beiden Prinzipien. Herr Börner ist einen geradlinigen Weg gegangen. Diesen Weg, ja, den wir ja auch für uns in unserer Situation immer wieder neu finden müssen, diesen Weg finden wir anhand von zwei Prinzipien. Erstens: Gehorcht Gott mehr als den Menschen, und zweitens: Ordnet euch der Obrigkeit unter. Also lasst uns kritisch konstruktive Staatsbürger sein. Wir halten uns an die Gesetze, ja, selbstverständlich. Aber selbstverständlich gehorchen wir Gott auch mehr als dem Menschen. Amen.